Ich sage Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zwischen Romantik und Realität, der einzige Hochzeitspodcast, den du kennen musst. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Leonie Jael, ich bin Sängerin, Songwriterin, Moderatorin aus Hannover und ich freue mich sehr, dass heute die liebe Ronja dabei ist. Ronja ist Hochzeitsplanerin für Berghochzeiten. Und wir werden heute ins Thema einsteigen und hoffentlich ganz, ganz viel Wertvolles erfahren, was ihr beachten dürft, woran ihr denken müsst, wenn es um Hochzeiten bzw. Heiraten in den Bergen geht. Hallo Ronja, schön, dass du da bist.
Hallihallo, danke für die Einladung. Ich freue
Sehr,
mich sehr.
sehr. Sehr gerne. Ich freue mich auch. Wir haben schon, sag ich mal, ein bisschen ab und zu mal verschieben müssen. Deshalb ist die Vorfreude war länger, aber dafür umso intensiver.
Richtig.
Wir wollen gleich einsteigen ins Thema, aber vorher mache ich immer noch so einen kleinen Icebreaker, damit die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen dürfen. Die ihr den Podcast schon ab und zu gehört habt, ihr wisst, was jetzt kommt. Es sind drei random Fragen. Und vorweg meine Frage an dich, liebe Ronja, bist du bereit?
Bin bereit.
Okay. Fangen wir an mit Frage Nummer 1. Bist du ein Zukunftsträumer oder ein Vergangenheitsträumer?
Ein Zukunftsträumer.
Schön. Wäre ich auch. Hörst du gut auf deinen Körper?
Nein.
Und das kam schnell.
Nein, ich bin sehr schlecht darin. Ich habe da noch sehr viel Luft nach oben.
Okay. Aber kann ja noch werden, ne? Also ist ja
Noch
noch.
werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir
Auf
schauen.
jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr schön. Fühlst du dich manchen Leuten gegenüber sehr unsicher?
Nein.
Das ist doch auch schön.
Ja. Nee, ich bin eigentlich ein sehr selbstbewusster und offener Mensch. Ich habe da selten das Problem, mich unsicher zu fühlen, zum Glück.
Ja, sehr schön. Das ist doch schön. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick.
Sehr
Kurz und
gerne.
knackig. Ich habe es vorhin schon angesprochen, du bist spezialisiert auf Berghochzeiten. Wenn man dich bei Instagram sucht und findet, wird man auf positive Art und Weise bombardiert mit unglaublichen visuellen Eindrücken von, was Berghochzeiten bedeutet. Wir haben ganz oft Schnee, wir haben ganz oft einfach Settings mit einem Bergpanorama im Hintergrund, wo ich war bisher immer nur wandern in den Bergen. Also ich war in meinem ganzen Leben erst einmal, glaube ich, Snowboard fahren. Aber trotzdem, Berge lösen, glaube ich, bei vielen Menschen eine unglaubliche Faszination aus. Wie kam es dazu, dass du Berghochzeiten machst, dass du dich darauf spezialisiert hast? Hast du eine Liebe dazu? Hast du eine, keine Ahnung, bist du in den Bergen aufgewachsen? Nimm uns da mal mit rein.
Ich wünschte, ich wäre in den Bergen aufgewachsen, aber leider nein.
Okay.
Aber vielleicht muss ich irgendwann hinziehen, man weiß es nicht. Nee, tatsächlich ist, also die Liebe zu den Bergen, die besteht schon länger. Also ich hab relativ spät mit Skifahren angefangen, mit meiner Freundin einfach und bin dann aber, also die Eltern mussten dann gezwungenermaßen wieder anfangen, ins Ski zu fahren, weil wir Kinder dann wollten und so. Und gehe auch gerne wandern, auch das viel zu selten leider, weil dann oft die Zeit fehlt. Aber so diese Liebe zu den Bergen war schon immer da, aber so das Thema Hochzeiten in den Bergen kam ganz klassisch vielleicht, weiß ich jetzt nicht, durch meine eigene Hochzeit. Wir haben uns in den Bergen verlobt. Und dann war für uns auch klar, dass definitiv die Hochzeit auch in den Bergen stattfinden soll. Und ja, und dann habe ich halt so die eigene Hochzeit geplant. Ich kam ja eh so aus dem Eventgeschäft und wollte schon immer Veranstaltungen planen. Und dann war natürlich so die Hochzeit, gerade die eigene Hochzeit eigentlich, so der Startschuss. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist irgendwie alles ganz schön und das macht so Spaß. Und man hat halt auch die schönen Berge. Und ja, so bin ich dann sowohl zu der Hochzeitsplanung gekommen, als auch im Zuge dessen dann auch direkt zu dieser Spezialisierung auf die Berge, weil ich mir auch ehrlich gesagt keinen schöneren Ort vorstellen kann. Also ich bin kein Meertyp, ich gehe auch nicht gern ins Wasser. Ich hasse Sand. Ich bin also mit so Strandhochzeiten, wovon ja viele träumen, da kann ich leider gar nichts mit anfangen. Und es die Berge und ja, einfach so diese Weite und dieses Panorama, ich finde das einfach wahnsinnig faszinierend.
Ja, ich finde es total witzig, dass du das sagst. Du hast Sand und hast keinen Bock
Das
aufs
ist richtig.
Wasser und so. Aber es ist ja wirklich so. Also ich hatte ja auch schon eine Folge mit der Vanessa, die ja Ostsee-Hochzeiten macht. Also die hat sich ja das. Genau, es ist am Meer, wir haben ganz oft das Thema Strand und Wasser und ne, wie kann man da heiraten und so. Und was man natürlich merkt oder was, wovon wir ja beide, glaube ich, ein großes Lied, ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, ein Lied von singen können, aber die Location und der Ort der Hochzeit also hat einen immensen Einfluss darauf,
Ja.
auf die Hochzeit, auf das Setting, auf das Styling sozusagen, also auf die Deko, ne? Also, und wenn man natürlich einen Ort hat, der an sich schon eben diesen Panorama-Effekt natürlich mit sich bringt, dann will ich jetzt nicht sagen, muss man weniger machen, aber das hat natürlich eine unglaubliche Magie, würde ich mal sagen,
Ja,
oder?
ja. Also ich, weil du es auch gerade meintest, so mit dem Setting und so diese Locations, man sieht ja immer auch, also bei anderen Planern auch immer ganz krasse Dekorationskonzepte und da kommt der Dekorateur und der Florist und so. Und man kann da natürlich in den Bergen auch viel machen, aber ehrlicherweise auch so die Paare, die ich habe, die legen da gar nicht so krass viel Wert drauf, weil sie halt, es ist immer das Argument mit, die Kulisse ist ja von sich aus schon einfach schön. Diese Locations, so dieses Hüttenfeeling, das man ja dann auch meistens hat, das spricht auch schon so für sich und die Location spricht schon so viel für sich, dass wir jetzt nicht anfangen mit, keine Ahnung, Deckenabhängungen, Deckendekorationen und solche Sachen, weil man sagt, so da ist dieses weniger ist mehr, trifft einfach in diesen, in den Bergregionen, in den Locations einfach voll zu.
Ja, und auch Hütten. Also es gibt ja auch manche Hütten, die ja wirklich noch so auch indoor mit ganz viel Naturholzverkleidung
Ja.
arbeiten. Und so. Das ist natürlich ein unglaublicher Charme, der ja für sich lebt, ne? Oder wo es
Ja.
dann halt so ein bisschen rustikaler ist. Also in dem Fall sage ich mal, auch wenn wir, ich würde mal sagen, so in Deutschland so Thema Scheunenhochzeit, so langsam, die Ära ist so ein bisschen vorbei. Aber
Ja.
natürlich dieses Rustikale auf der Hütte in den Bergen. Ey, ganz ehrlich, das darf auch, glaube ich, die nächsten 50 Jahre noch so sein,
Ja.
weil das ein ganz anderer Charme ist, finde
Ja,
ich.
wobei es auch da natürlich einen Wandel gibt. Also es gibt natürlich noch
Ja,
so diese
klar.
ganz classy, wirklich rustikal traditionellen Hütten, wo du sagst, hast du dann noch den ausgestopften Fuchs an der Wand hängen und so
Ja.
Sachen. Wo man sagt, es ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Du hast dann oft auch so diese kleinen Fenster und so, also wirklich so richtig klassisch. Aber ich merke auch, dass das vom Stil her, dass die Paare davon weggehen. Also die wollen eine, also manche wollen es auch so ganz modern. Auch da ist es jetzt von der Auswahl her in den Bergen ehrlicherweise so ein bisschen schwierig, weil natürlich alles, was am Berg ist, ist zwangsläufig irgendwie so ein bisschen Hütte. Es gibt so zwei, drei Ausnahmen, aber was ganz viel ist und wo auch so der Trend hingeht, was so diese Architektur von den Locations angeht, ist so dieses alpin schick, also rustikal, also nicht diesen Hüttencharme nicht verlieren, immer noch viel Holz, aber halt moderner interpretiert mit modernen Elementen, mit großen Panoramafenstern. Und das ist auch so das, was die Paare suchen, weil man so halt auch eine Berghochzeit nicht mit karierten Tischdecken feiern muss, sondern man kann wirklich auch richtig moderne Konzepte, elegante Konzepte halt in den Bergen umsetzen. Und das ist halt das, was ich schon auch merke, dass es wie bei den Scheunenhochzeiten, die sich verabschieden, verabschieden sich auch so ein bisschen diese ganz rustikalen Hochzeiten in den Bergen. Es geht mehr hin zu der modernen.
Ja, ich selber habe gerade auch zwei Hütten im Kopf, also wo ich selber mal wandern war in den Bergen, und die eine war auch so eher dieses schon noch viel Holz, aber es war modern, es war schick sozusagen, und die andere war so
Ja.
richtig, da weiß ich, da war mein Papa vor 40 Jahren schon wandern, und die Hütte sieht halt immer noch genauso aus. So,
Genau,
ne? Also das, aber genau, das wäre dann auch so eine, da würde sehr wahrscheinlich eher keine Hochzeit stattfinden in dem Setting, aber das ist ja auch okay. Ich finde, oder du klärst ja auf Instagram unglaublich viel auf über Berghochzeiten. Also klar, weil es dein Metier ist, aber du gibst ja unglaublich wertvolle Infos. Ich habe mich so gefragt, so, also abgesehen von, mit welchem Budget kann man eine Berghochzeit kalkulieren, welcher Mythos existiert, den du bei Brautpaaren ganz oft, oder so Glaubenssätze, die du auflösen darfst, oder wo du, egal ob jetzt, sag ich mal, ob du korrigieren musst oder wo du auch Ängste nehmen darfst. Gibt es da sowas, was sich so ein bisschen durchzieht?
Also ich habe das Thema witzigerweise letzte Woche erst gehabt. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so Kategorie Mythos, aber das ist so, mit diesem Wunsch kommen ganz viele Paare zu mir. Und die sagen, wir wollen ein Wochenende in den Bergen und dann wollen wir irgendwie mit 60, 70 Leuten feiern und alle sollen dann dort auch direkt in der Location übernachten und so. Also es ist so diese Vorstellung von, wir machen ein ganzes Wochenende daraus. Und ich muss denen immer so ein bisschen den Wunsch nehmen. Ich sage immer nicht, dass es gibt schon die Locations, die das genauso auch abdecken können, aber jeder, der schon mal wandern war, weiß, dass die meisten Locations sind tolle Wanderhütten, die haben eine Gastronomie drin, da kannst du toll feiern, toll essen, toll trinken. Aber da kannst du halt nicht auch noch 60 Leute beherbergen. Und da muss ich manchmal so ein bisschen den Traum zerplatzen lassen, leider Gottes, dass man sowas so, also ist natürlich am Ende alles eine Budgetfrage, die Locations, die sowas halt abdecken können, die wissen das auch und die sind dementsprechend einfach sehr exklusiv und hochpreisig. Aber da muss ich, also das tut mir immer im Herzen weh, aber da muss ich manchmal so ein bisschen auch über die Realität in den Bergen aufklären, dass halt das nicht ist wie in einer Stadt, wo du sagst, du gehst irgendwie in ein Hotel oder du gehst, keine Ahnung, in einen Landgasthof oder whatever, sondern das ist halt einfach oft getrennt voneinander, was ja nicht heißt, dass man nicht trotzdem ein Wochenende draus machen kann und alle Gäste zusammenhalten kann, aber so dieses wirklich Freitag hinkommen, Sonntag wieder diese eine Location verlassen, ist halt doch sehr schwer umsetzbar, je nach Jahreszeit. Also der Winter ist ja dann nochmal ein ganz spezielles Thema grundsätzlich. Aber das ist was, was mir sehr oft begegnet, wo ich dann leider immer mal so ein bisschen aufklären muss, so was haben wir, womit können wir arbeiten, weil ich kann leider nicht zaubern. Und das ist, ja, das ist tatsächlich was, was ich sehr oft mit Paaren bespreche oder wo ich sage, hey, das ist so leider irgendwie nicht ganz umsetzbar, ja.
Ja, das heißt, man hat eher das Setting unten im Ort, gibt es ein, zwei Hotels oder wie auch immer, wo alle unterkommen können und dann fährt man mit dem Skilift hoch zu einer Hütte, feiert dort und fährt dann aber auch wieder zurück. Also eher
Genau.
dieses Setting sozusagen. Das heißt, es ist auf
Genau.
jeden Fall ein Wochenende möglich, aber
Ja.
nicht dieses alle auf einer Hütte, weil man hat ja auch, also es gibt ja auch unzählige Hütten, die aber
Richtig.
halt nicht alle mit dem Skilift direkt erreichbar sind. Also du kannst ja
Genau.
ganz viele Hütten erreichen, aber da musst du halt erstmal 3, 4 Stunden wandern. Und das kann man ja auch nicht unbedingt mit einer kompletten Hochzeitsgesellschaft immer machen. Es sei denn, die Wanderung ist die Hochzeit, so ungefähr. Das heißt, da ist es ja auch so ein bisschen, ich sag's mal, reduziert, wie auch immer, was da so möglich ist. Aber hast du das Gefühl, also ich würde jetzt sagen, das wird wahrscheinlich trotzdem gut angenommen von deinen Gästen? Oder was
Ja.
ist so eine Kombination, wo die dann immer sagen, ach, okay, doch, das, so können wir sozusagen unsere Vorstellung von dem Wochenende trotzdem umsetzen mit dir?
Ja, es ist oft, also das ist ja das Schöne, dass die Bergregionen auch primär von ihrem Tourismus leben. Sprich, der halbe Ort besteht aus Unterkunft in irgendeiner Art und Weise. Ob das dann das Vier-Sterne-Hotel ist oder die Ferienwohnung oder das Hüttendorf, gibt es halt ganz viele Varianten. Und es wird tatsächlich sehr, sehr gut angenommen, wenn ich den Leuten auch mal Möglichkeiten aufzeige mit, hey, wir können einen ganz tollen Hochzeitstag hier machen und können dann aber sagen, wir machen das Wochenende, alles, was davor, danach passiert, machen wir in einem Hüttendorf. Da ist dann auch ein Pool und so. Also da ist auch irgendwie so ein bisschen Wellnessbereich und sowas. Und das ist dann oft eine Kombination, die die Paare sehr gut annehmen, wo sie sagen, hey, es ist zwar jetzt nicht alles an einem Ort, aber wir können trotzdem einfach so die Vorteile aus allem herausziehen, weil sie dann doch oft vorstellen, ich sage halt, naja, wir können, ihr nehmt euch halt einfach ganz viele Möglichkeiten von Locations, wenn ihr fixiert seid auf, wir können da auch übernachten. Es gibt so tolle Locations mit wirklich Top-Service, wo du sagst, da kannst du irre schöne Hochzeitstage haben. Aber wenn man so fixiert auf dieses Übernachtungsthema ist, dann nehmen sie sich die Möglichkeit, in so einer tollen Location auch heiraten zu können. Und das wird ihnen dann schon auch bewusst im Gespräch und deswegen zeige ich ja dann auch einfach mal, hey, so könnte eine Kombination aus Hotel oder Chaletdorf mit Location aussehen und dann kann ich denen da oft auch so diese Bedenken nehmen, dass es vielleicht nicht so wird, wie sie sich's vorstellen. Also man muss halt da einfach ein bisschen Flexibilität mitbringen und das sind aber zum Glück auch meine Paare meistens, weil ich ihnen halt dann schon einen Überblick gebe mit, wir sind halt da einfach ein bisschen begrenzter, wir können auch nicht unbedingt überall mit dem Auto hinfahren. Es gibt ja auch so Themen Naturschutzgebiet, dann darf nur ein bestimmter Shuttle-Service hin und so weiter. Also da gibt es ja auch von der Logistik her in den Bergen, ist es halt anders als in einer Großstadt oder weiß ich nicht, wie es jetzt an der Ostsee ist oder so, weiß ich nicht. Aber da gibt es halt einfach viele Themen, die Brautpaare nicht wissen, was auch normal ist, die ich aber halt weiß, weil ich mich tagtäglich damit beschäftige. Und da leiste ich einfach viel Aufklärungsarbeit, aber da ist auch oft dann das Verständnis da von den Paaren, weil sie sagen, ach ja, stimmt, haben wir ja irgendwie noch gar nicht drüber nachgedacht oder ist es mal cool zu erfahren, weil wir haben ja keine Ahnung und wir kennen uns nicht aus, wir planen zum ersten Mal eine Hochzeit. Das ist schon immer großes Thema, auch so in meinen Beratungsgesprächen oder so.
Das glaube ich. Du hattest ja vorhin erzählt, dass du hast deine eigene Berghochzeit selber geplant. Du
Ja.
kommst aber aus der Eventbranche. Also ja, du hast dann vielleicht jetzt, war es die erste Hochzeit, die du geplant hast, aber trotzdem, du kommst aus einer Branche. Also das ist ja schon noch mal ein ganz anderes Ding. Warum sollten Paare, gerade wenn es um Berghochzeiten geht, auf jeden Fall, egal ob das jetzt du bist oder eine andere Planerin, aber eine Planerin oder ich sag Planerin, weil ich habe noch keinen Hochzeitsplaner kennengelernt.
Ich auch
Oder
nicht.
ja,
Also ich.
also es ist, glaube ich, so 99,9%iger Frauenjob. Warum ist eine Planerin bei Berghochzeiten, ich sag's mal, wirklich unabdingbar in diesem Punkt? Also wir haben es gerade schon gehört, ja, weil Location, man hat eine andere Vorstellung,
Ja.
Logistik, ganz klare Sache, aber was gibt es noch für Bereiche, wo du sagst, da rennen die Leute sonst einfach ins offene Messer?
Ja, also ich meine, es geht natürlich bei dem Thema Location-Suche los. Also ich sage auch mal so, zu mir, also es mag bei anderen Planern anders sein, zu mir kommt nie ein Paar und sagt, wir haben eine Location, wir brauchen Hilfe bei allem, was danach kommt. Das ist noch nie der Fall gewesen, weil die Leute fangen an und googeln nach, hier, wir wollen heiraten in den Bergen, wo könnte das stattfinden? Und dann gibt es erstmal natürlich unendlich viele Hütten, auf denen man das potenziell machen könnte. Und dann wird es aber schwierig, weil man dann erstmal Themen, also weil es einfach so viele Faktoren gibt. Man muss, wie gesagt, sämtliche Logistik, wie kommt man hin, wie kommt man zurück, wie groß ist das, wie sind die Räumlichkeiten, hat man das auch exklusiv für sich am Hochzeitstag oder werden da noch irgendwie
Auch wichtige
ganz
Frage.
viele, genau, ganz viele Hütten.
Laufkundschaft kommen im Endeffekt, ne?
Richtig, Wanderer, das ist jetzt im Sommer so, also gibt es die auch, aber richtig extrem ist das eben gerade zu den Wintermonaten, wo du sagst, da ist der Skibetrieb hat High Season, da sind die Skifahrer, ist immer so die Frage, will man das dann? Und es gibt halt dadurch so viele verschiedene Faktoren, die einfach in Bergen anders sind, die dann viele Paare vergessen. Und dann bucht man am Ende halt eine Location und dann kennen wir alle auch das Vertragswesen dazu und Stornierung und so weiter. Und am Ende im Laufe der Planung tun sich dann einfach Sachen auf, wo man sagt, so, boah, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht so, weil zum Beispiel habe ich den ganzen Tag noch die Après-Ski-Party nebenan oder ich habe halt einfach die Location nicht exklusiv für mich oder ich habe keine Schlechtwetter-Alternative oder die Party muss um 10 Uhr zu Ende sein, weil wir die Sonderfahrt mit der Gondel maximal um 22 Uhr machen können. Also da gibt es, was Anreise, Abreise und so angeht, einfach viele Sachen, die Paare nicht berücksichtigen, weil sie nicht wissen, dass sie das überhaupt berücksichtigen müssten. Also das ist halt so die Schwierigkeit. Mei gut, dann hat man natürlich Themen, die aber bei allen Hochzeiten, egal wo sie stattfinden, Thema Dienstleisterauswahl. Also ich kann da nur vom
Klar.
meiner Hochzeit reden. Fail der Hochzeit. Wir hatten eine Traurednerin, die war eine Empfehlung der Location. Und wir haben gedacht, na super. Das ist ja eine ganz eine nette und so. Und ja, dann hieß ich 3 Sätze lang Sonja in unserer Traurede. Und dann hat sie so Daten durcheinander geworfen. Und ich, also, wir können heute darüber lachen,
Scheiße.
aber das ist halt Worst Case.
Das
Ich
habe ich
kenne
wirklich noch
einen,
nie gehört. Also
ja.
so mal irgendwie, keine Ahnung, falsches Datum von der standesamtlichen Trauung gesagt oder so. Ja, schon ganz oft passiert, aber falscher Name. Boah, ist das peinlich. Also für sie.
Ja, ich meine, wir haben es alle wirklich mit Humor genommen, auch unsere Gäste, aber es war wirklich, wir waren ehrlicherweise alle froh, als diese Trauung dann vorbei war.
Und du warst
Weil,
wahrscheinlich den ganzen Tag dann immer Sonja, ne? Also so.
ja, das ist auch heute noch, also du, da ist
Ja.
auch heute noch, also zu unserem Hochzeitstag oder so der Running Gag. Und das ist aber halt so was, wo ich sage, also obwohl ich jetzt aus dem Eventgeschäft komme, kenne ich zwar, also ich habe ein Gefühl für ein Timing an einem Hochzeitstag. Ich habe aber auch kein wirkliches Gefühl, zum Beispiel für ein Timing im Winter in den Bergen. Weil man muss sich mal überlegen, generell Winter, die Sonne geht früher unter, man muss alles vom Zeitplan her natürlich nach vorne verlegen. Und wenn es halt blöd läuft, je nachdem, wo dann der Gipfel oder der Berg halt ist, verschwindet die Sonne vielleicht dann um 2 Uhr schon hinterm Berg. Also das ist einfach von Location zu Location unterschiedlich. Und das sind so Sachen, die wusste ich nicht. Da habe ich mich natürlich dann auch einfach auf meine Location verlassen. Und genauso habe ich mich halt bei der Trauredner auf meine Location verlassen, weil ich mich halt nicht auskannte. Und dann kam das dabei raus. Also. Was will man machen, ne?
Ja, okay.
Ja, und das ist halt schwierig und das ist halt auch so das, was ich immer feststelle, was meinen Paaren auch, also ich habe viele auch aus dem Ausland, die sagen, ey, wir sprechen nicht mal Deutsch,
Ja.
wir kennen uns wirklich gar nicht aus, wir haben 9 Stunden Zeitverschiebung, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ich habe auch viele Paare aus Deutschland, die einfach sagen, hey, wir wohnen in Hannover, wir fahren 9 Stunden hin, wir machen halt einmal im Jahr Urlaub in den Bergen, wir kennen keinen Fotografen, wir können auch aus Hannover keinen Fotografen mitnehmen, weil das einfach das Budget so komplett sprengt, wenn man sich die
Allein durch die
Fahrtkosten und sowas.
Reisekosten. Ja,
Genau.
genau.
Und da sagen die halt auch so, sie haben einfach keine Ahnung. Und ich erzähle auch da immer gerne diese Geschichte von meiner Traurednerin, weil es kann halt, also ich wünsche es niemandem und es ist zum Glück, also es gibt bestimmt viele Empfehlungen auch von Locations, die super sind, aber ich kann halt da immer nur aus meiner Erfahrung sprechen und das war halt wirklich eigentlich Worst Case. So,
Ja,
es geht gar nicht.
voll. Nee, das geht wirklich. Ich habe es auch noch nie gehört. Also, man kennt das ja, ich kenne das ja durchaus, ne? Viele Locations haben dann eine Empfehlungsliste, weil sie sagen, wir haben vielleicht auch hier ein besonderes Setting, was zum Beispiel Catering angeht. Also, dass manche Locations sagen, wir haben die Küche, keine Ahnung, irgendwie Denkmalschutz und es gibt eben die drei Catering-Unternehmen, die kennen das schon. Da können sie eine gute Zusammenarbeit garantieren und da verlässt man sich natürlich als Paar drauf. Also klar, weil man dann zum ersten Mal und das einzigste Mal die eigene Hochzeit plant. Aber falscher Name, ey, scheiße. Also ist natürlich schön, dass du jetzt drüber lachen kannst und es wahrscheinlich eben auch so genau als deine Story so ein bisschen erzählen kannst, ne? Also ich meine, weil ich kenne, bei mir ist das ja gang und gäbe, dass Leute meinen Namen nicht aussprechen können, ne? Also ich bin dann gerne Leonie Jell so und ich denke so, ne? Also, aber das ist ja halb so wild. Also gut, auch wenn es
Ja,
mich
immerhin, das
stört,
mit
aber
Leonie bekommen sie ja hin, weil das Gute ist ja, bei
ja.
der Trauerrede brauchst du ja den Nachnamen schon mal nicht,
Ja,
deswegen.
genau.
Aber Ronja ist halt auch nicht so häufig und ich habe das ja öfter mal, auch wenn ich, also willst nicht wissen, was ich schon an Post bekommen habe, mit,
Ja.
weil halt Ronja nicht so geläufig ist und Sonja ist halt ein sehr häufiger Name, deswegen so, aber also.
Aber ich dachte, ich fand, also Ronja Räubertochter kennt man doch, dachte
Ich,
ich.
ja, das kennen schon viele. Aber irgendwie glaube ich, also ich kenne viele Tiere, die Ronja heißen. Pferde, Hunde, ständig
Okay.
heißen die Tiere Ronja. Und
Geil.
alle kennen, also auch alle, wenn ich mich vorstelle, auch immer so alle, ja, Ronja Räubertochter. Ich so, ja, habe ich
Ja.
ja noch nie gehört.
Leonie Löwenherz, genau.
Aber es gibt auch viele, die das nicht kennen.
Ach krass, okay.
Ja. Und selbst die, die es kennen, glaube ich, rechnen dann trotzdem nicht unbedingt damit, dass jemand wirklich so heißt, ich weiß es nicht. Aber es ist immer schwierig, es ist schwierig mit Ronja. Aber
Ja.
nichtsdestotrotz kann es nicht wahr sein, dass jemand bei der Traurede einfach die Braut, ich meine, die muss zwei Namen kennen.
Ja, Braut und Bräutigam, genau.
Ja,
Der
das,
Rest ist egal.
ja. Und das, und sie
Ja.
hat ja dann auch noch Daten vertauscht und da sage ich auch so, das war im Zweifel auch nur was, was mir und meinem Mann aufgefallen ist. Aber das darf halt nicht passieren. Also.
Ja. Nee, das
Aber ja, wir können jetzt
stimmt.
drüber lachen, das ist alles. Aber das sind so, das ist so, wo ich mir immer so denke, ja, ist halt schwierig, wenn man nicht selber Dienstleister kennt und weiß, hey, mit dem funktioniert es gut und mit dem
Ja.
vielleicht gut.
Ja. Ja, und ich meine, der Vorteil ist natürlich dann für deine Brautpaare, also du kennst ja deine Brautpaare dann schon durch
Ja.
Kennenlerngespräche, Beratungsgespräche. Das heißt, du hast ein Gefühl dafür, wie ticken die, was wollen die, wie sind die drauf, wie sind die so als Mensch, was für ein Vibe wollen die haben? Und dann weißt du ja, hast du ja schon ein Gefühl dafür, wer passt einfach auch
Genau.
dazu, ne? Also, ich meine, das passiert jetzt bei mir weniger, aber durchaus auch, dass die sagen, wir haben noch keine Fotografin, kannst du jemanden empfehlen? Und gucke ich auch immer, wo habe ich das Gefühl, ne? Das passt irgendwie auch so ein bisschen vom Menschlichen einfach so, weil es ist ja
Voll.
so ein Vibe-Check. Also zumindest für, sage ich ja immer, die Dienstleister, die am Tag vor Ort sind, da muss ein Vibe, das muss matchen, so, ne?
Voll.
Sonst ist einfach viel zu schade, so für alle, die dann da beteiligt sind, ne?
Ja, total. Nee, das ist, also, ja, wie du sagst, man kriegt halt so ein Gefühl auch, also bei mir auch ganz stark so mit diesem Thema, wo liegen auch die Prioritäten? Weißt du, also es gibt halt Paare, die sagen halt auch ganz offen, hey, die Trauung, die findet zwar statt, so, und die soll bitte auch nicht den falschen Namen sagen, aber
Ja.
es ist jetzt nicht so, dass in unserer Prio hier ganz oben angesiedelt ist. Und dann nimmt man halt auch vielleicht einen, also dann setzt man sich dafür einfach ein Budget und dann wird das halt jetzt vielleicht nicht die Traurednerin, die 2.500 € kostet, sondern die, die
Ja.
1.700 € kostet, einfach weil die auch sagen, hey, das passt natürlich zwischenmenschlich, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass das
Ja.
Also gerade bei Trauredner und Fotograf und so, die so nah auch an den Paaren sind. Aber nichtsdestotrotz muss man jetzt für mich nicht bei allem sich immer in diesem Hochpreissegment aufhalten, weil das eben auch eine Frage der Prioritäten ist. Auch so zum
Absolut.
Thema Deko, was wir vorhin schon hatten und so. Ich hab selten ein Paar, die sagen, sie wollen jetzt das Mords-Deko-Konzept, weil da einfach Locations schon für sich sprechen. Die geben lieber 3000 Euro mehr für die Location aus
Ja.
und sagen, hey, dann haben wir einfach so dieses Grundsetting, ist dann einfach geil. Und dafür sparen wir es uns halt und nehmen halt fünf Blümchen weniger, so ungefähr.
Ja.
Und
Ja.
das ist, und da habe ich natürlich schon, dadurch, dass ich sehr eng mit den Paaren arbeite, einfach ein anderes Gefühl und kann halt eine andere Einschätzung geben, weil das ist das Gleiche mit Fotografen wie mit Locations vorher. Fängst du dann an zu googeln und dann stellst du fest, dass es allein in Salzburg wahrscheinlich 85 Hochzeitsfotografen gibt und dann denkst du dir so, ja gut, wo fange ich jetzt an und wo höre ich auf und so.
Ja.
Und das ist auch dass zu viel Auswahl und zu viele Möglichkeiten nicht unbedingt immer das die beste Lösung sind.
Nee, überhaupt nicht. Also ich kriege ja manchmal im Restaurant schon zu viel, wenn die Karte zu voll
Ja,
ist, weil ich so
boah.
denke, es wird nicht einfacher für mich,
Ja.
wenn, ne, und so geht es ja Brautpaaren dann auch. Was ich gerade so, was für mich auch nochmal so dieser Aha-Moment war, obwohl ich auch aus der Branche komme, ich konnte es gut adaptieren, war, weil du meintest, okay, man muss ja auch bei jeder Location, je nach Jahreszeit gucken. Wo ist die Sonne? Wo soll die Trauung stattfinden? Magst du uns mal so ein bisschen mit reinnehmen? Ich weiß jetzt nicht, gab es, sage ich mal, so eine außergewöhnliche Hochzeit, die sozusagen in ihrem Ablauf vielleicht oder so von so einer klassischen in Deutschland, die Trauung findet nachmittags um 3 statt, dann Sektempfang, Abendessen und Party, die so davon komplett abgewichen ist auf
Ich
der
hatte,
Location?
ja, also ich hatte noch keine Hochzeit, aber ich habe dieses Jahr eine Hochzeit. Das ist jetzt nicht der Location geschuldet, sondern dem Wunsch des Brautpaars. Aber es war bei der Location-Suche tatsächlich auch eine Herausforderung für mich, weil die mit 40 Leuten, die sind alle sehr sport- und wanderaffine Gäste und auch Brautpaar und die sind auch alle irgendwie Pfadfinder und was weiß ich. Und das Kriterium oder der Wunsch des Paares war, wir wollen Freitag auf diese Hütte wandern, also alle 40,
Ja.
wirklich mit allem, was sie haben im Gepäck, Wanderrucksack fertig und dann wollen sie eine Hütte haben nur für sich, aber ruhig so Matratzenlager, Wanderhütte, so
Okay, also Berghütten-Feeling darf sein.
richtig, also wirklich richtige Wanderhütte mit, wo du sagst, du hast dann, keine Ahnung, eine Suppe abends und so, also wo du gar nicht, also nicht erreichbar, wenn du nicht hingehst, so vom
Ja.
Weib her.
Okay.
Und dann wollen die an dem Sam, also Freitag laufen die alle da hoch und dann wollen die am Samstag zum Sonnenaufgang. Es ist im September. Ich weiß nicht,
Das
da
ist
geht die
früh.
Sonne. Ja, das ist sehr früh. Genau. Und da wollen die quasi von der Hütte dann nochmal weiter wandern auf den Gipfel und wollen dann quasi zum Sonnenaufgang die freie Trauung dort oben machen. Und dann kommen sie runter und dann frühstücken sie und so. Aber das ist so mal ganz anders. Aber
Ja.
auch das, also ich verstehe den Wunsch total. Das ist nämlich genau das, was die auch auszeichnet. Und halt auch cool, wenn du deine ganzen Freunde und so, wenn die auch alle sagen, hey, voll
Wir
geil,
machen
machen
das mit,
wir alle mit.
ja.
Genau. Auch so mit Matratzenlager, weil also in so einem 10-Mann-Schlafraum und so mit Hostel,
Ja.
also hat ja so ein bisschen so Hostel-Feeling, das muss man auch mögen. Aber das ist halt mal so ganz anders und das ist halt auch geil, weil man halt auch sowas in den Bergen machen kann.
Ja, geil.
Ja.
Also, ja, also das ist total geil und ich liebe das ja, wenn Paare das machen, was ihnen entspricht.
Ja.
Und nicht dieses, es muss klassisch mit der Trauung losgehen und dann muss der Sekt empfangen. Ne? Also ich sage auch manchmal im Brautpaar, ihr könnt auch mit dem Sektempfang anfangen.
Ja.
Verbietet euch keiner mit dem Glas Sekt anzufangen und dann, ne, so, machen natürlich sehr wenige, aber das ist so, wenn ich gefragt werde, wie ich meine Hochzeit machen würde, dann sage ich immer, ich fange mit dem Sektempfang an, Leute. Erstmal ankommen, erstmal chillen, erstmal Hallo sagen, so, ne,
Ja.
irgendwie. Aber das ist natürlich klar, in den Bergen, also ich stelle mir das auf der einen Seite natürlich mega krass vor. Also, weil, wenn, also sorry, aber auf dem Gipfel zum Sonnenaufgang, das ist schon Next Level. Also, das ist ja so mit der Grund, weshalb Leute in die Berge gehen, um sowas zu
Ja.
erleben, ne? Und
Ja.
heißt natürlich aber für alle 40 Leute, dann darfst du morgens um 3:30 aufstehen. So, weil wenn du da nicht rechtzeitig auf dem Gipfel ist, dann ist die Sonne halt schon
Dann
aufgegangen,
ist
ne?
schlecht. Ja.
Genau.
Ja, und dann muss man ja, also bei der Hochzeit ja noch dazu sagen, finde auch mal die Dienstleister,
die
also,
das
weil die wollen natürlich
mitmachen.
schon Fotografen und die wollen einen freien Redner und vielleicht wollen sie noch einen Live-Musiker, keine Ahnung, aber finde auch mal denjenigen, der dann sagt, ja, ich habe richtig Bock am Freitag auf jeden Fall schon mal da oder ja,
Da
dann fliegen wir
hochzufahren
auch am
dann.
Freitag dahin, weil wenn die da Sonnenaufgang und so, also auch die Dienstleister zu finden, die für solche Konzepte auch zu haben sind, das ist ja dann die nächste Hürde, wenn man mal die Location gefunden hat, in der das stattfinden wird. Also, weil es halt einfach zu Uhrzeiten stattfindet, zu denen Leute für gewöhnlich schlafen. Und ja.
Ja, aber also sowas hat natürlich Potenzial, wirklich für alle eine Erfahrung zu werden, die wirklich bis ins hohe Alter in Erinnerung bleibt. Also
Ja.
so, ne? Das ist natürlich krass spannend. Also ich bin sehr gespannt, dann davon zu hören oder zu sehen auf Instagram, wenn es soweit
Ja.
war. Also was man ja ganz oft sieht, auch bei dir, es ist dieses wunderschöne Berggipfelpanorama mit Sonnenlicht und grüner Wiese. Aber eben auch Brautpaare auf Skiern und Snowboardern, wo ich so denke, Alter, sind das geile Leute, ich feiere die
Ja.
dafür. Das heißt, wir haben ja in den Bergen wir haben die Möglichkeit, oder das wäre jetzt die Frage, ist das wirklich so, die Möglichkeit, zu jeder Jahreszeit zu feiern? Oder ist es auch hier begrenzt auf ein paar Monate? Und wenn ja, welche und was hat man zu welchen Begebenheiten?
Ja, also ja, Winter definitiv. Ich merke auch, also sehr viele Paare. Ich meine, ich glaube, ich strahle das schon auch sehr aus mit den Winterhochzeiten. Ich habe selber im Winter geheiratet. Mir ist im Sommer eh immer viel zu heiß. Deswegen, ich glaube, ich ziehe dann schon auch die Paare an, die sagen, sie mögen auch gern den Winter. Und dann sind das eben oft Leute, die Wintersport begeistert sind, oder Leute, die hier aus München von mir aus kommen oder sonst woher, wo sagen, also wenn wir jetzt im Januar heiraten, dann haben wir so Regen, Matsch, Grau in Grau. Und deshalb wollen die Leute halt, wenn sie Winterhochzeit wollen, in die Berge, weil du da einfach die
Verständlich.
Wahrscheinlichkeit für Schnee ist natürlich deutlich höher. Und deswegen ja auch so Skiabfahrt und so, das geht alles. Was natürlich der Unterschied ist, also, oder was, um mal so diesen zeitlichen Horizont abzudenken, also Winterhochzeit ist so Dezember bis, je nach Höhenlage, Ende März, Anfang April. So vom Zeitraum her, die 2 Monate im Jahr, in denen in den Bergen nie irgendwas stattfindet, ist der April und der November. Weil das sind immer die 4 Wochen, die dann auch die Locations
Mit
mal ihren
Ruhe, ne?
wohlverdienten Urlaub haben, zwischen Sommer- und Wintersaison. Und dann ist halt Sommerhochzeit, Schrägstrich Frühling, ist halt dann, sage ich mal, so Mai ist noch Frühling, aber im Juni ist halt doch auch oft schon hochsommerliche Temperaturen und so weiter. Und dann geht das halt so bis Ende September, der Oktober. Mai, der kann mal so sein, kannst du Glück haben, aber tendenziell natürlich schon eher sehr herbstlich und deutlich kühler. Aber man kann grundsätzlich alle Jahreszeiten gut abdecken in den Bergen, jetzt mal so vom Grundsatz her. Wetter ist halt wild einfach. Also das ist, also ich meine, das ist ja hier bei uns oder in Deutschland auch schon unberechenbar. In den Bergen geht das halt auch einfach noch mal schneller. Also ich hatte letztes Jahr im Juli eine Hochzeit, da hat es den ganzen Tag 15 Grad gehabt und es hat wie aus Eimern gegossen. So,
Hattest du
dann geht's.
mal, hattest du eine Sommerhochzeit, die im Schnee geendet ist?
Nee, hatte ich noch nicht, aber ich wollte es gerade sagen. Ich hatte da keine Hochzeit, aber es gab ja, glaube ich, vor 2 Jahren dieses Jahr, wo sie am 1. September-Wochenende dann irgendwie 1 Meter Neuschnee hatten. Das ist halt auch, und da muss man auch mal sagen, also um zu dieses Location-Thema nochmal aufzugreifen, es gibt ja Locations, die sagen, können im Winter keine Hochzeiten machen, weil sie einfach nicht erreichbar sind. Und jetzt schau dir die Brautpaare von vor 2 Jahren an, was das am Hochzeitstag oder am Tag vorher, wann auch immer der Schneefall dann kam, was da nochmal in der Planung und Vorbereitung für einen Punk abgeht, wenn du dann eine Location hast, die eigentlich keine Winterhochzeiten machen, aber du hast ja auch das 1. September-Wochenende und dann musst du gucken, wie bekommen wir jetzt eigentlich diese Leute, die da eigentlich mit dem Auto hingefahren werden, bei 1 Meter Schnee auf diese Hütte hoch und so. Also, und das meine ich halt, ich meine, das ist halt schon echt nochmal eine andere Nummer, wenn das denn so passiert. Und das Wetter ist halt unberechenbar. Ich gebe auch keinem mehr eine Schneegarantie. So, also das.
Du kannst ja sowieso keine Garantie fürs Wetter
Ja.
übernehmen, aber also ich hatte es gerade, weil ich, wie gesagt, also die letzten 2 Male, wo ich privat in den Bergen wandern war, und es war immer so Ende August, September, es war auf jeden Fall auch sehr hoch, also wir waren auf jeden Fall bei 2000, 3000 Meter, aber wir hatten beide Male fett Schnee. So, ne? Und das ist da gut. Aber das, also das waren dann auch Hütten, die waren nur zu Fuß erreichbar. Also da
Ja.
musstest du schon, sag ich mal, nach dem Lift nochmal 1, 2 Stunden wandern sozusagen.
Ja.
Das heißt wahrscheinlich jetzt eh nicht so die Hochzeitslocations. Aber bei den, also Winterhochzeiten, ich finde, es sieht unglaublich
Ja,
geil
es ist
aus. So,
ja.
ist das realistisch auch dort, dass man dann eine Trauung draußen macht im Schnee, oder ist das wirklich so, dass man sagt, boah, das ist zu kalt, das findet drinnen statt, dann geht man mal raus für, keine Ahnung, kurze Stunde, Fotos, Sektempfang, wie sieht das aus?
Also tatsächlich machen wir die Trauung meistens draußen. Das Gute am Winter ist ja immer, dass es in Anführungszeichen kein schlechtes Wetter gibt. Also es gibt halt das Szenario, wir haben einfach keinen Schnee. Aber das ist halt auch was, wo ich sage, da muss man bei der Location-Suche, also wenn ich eine Winterhochzeit möchte, dann brauche ich, also dann kann ich eine Location wählen, die so auf 900 Meter ist. Aber dann brauche ich mich am Hochzeitstag auch nicht wundern, wenn ich keinen Schnee habe. Also, weil es einfach von der Höhenlage her sehr, sehr riskant ist. Je nach, also Januar ist das schon relativ verlässlich. Aber wenn ich sage, ich will dann Ende März oder sowas heiraten, dann empfehle ich nicht so niedrig, in Anführungszeichen, eine Location zu buchen. Aber es ist dann, wenn wir Schnee haben, schon meist das Szenario, dass wir draußen die Trauung machen. Das kann unter Umständen natürlich schon kalt werden. Es kann auch dann gegebenenfalls schneien, aber ich sage mal immer so, wenn es dann das Schlechtwetter-Szenario ist, dann kommt halt Schnee vom Himmel. Das stört dann die Leute meist nicht so arg wie jetzt
Regen,
Regen. Wir können natürlich auch einen starken Winter zu haben. Also wir haben da dieselben Themen wie im Sommer auch, aber meistens machen wir sie schon draußen. Man kann die dann auf der Terrasse von der Location machen. Manche planieren einem dann auch oder fahren einem die Wiese so flach, also mit der Gruppe. Genau, dass man einfach sagt, okay, wir haben hier eine präparierte Fläche, wir machen hier die Trauung, können Traubogen aufstellen und so weiter. Und dann findet aber ehrlicherweise der Empfang oft schon zumindest teilweise drinnen statt. Weil gerade so halb vier, vier nachmittags wird es dann einfach, ist die Sonne weg und dann wird es, egal wie toll das Wetter vorher war, einfach kühl. Die Leute sind natürlich schon entsprechend mit Jacken und sowas angezogen, aber es wandert dann zwangsläufig gegen Sektempfang rein. Man macht die Gruppenfotos noch draußen und dann findet eigentlich der Rest meist indoor statt. Ja. Genau.
Hast du also Sommer, Winter, also du hast gerade schon gesagt, du bist selber Typ Winter, das heißt, das ist
Ja.
wahrscheinlich auch deine, ich sag mal, Lieblingsjahreszeit zu planen, oder sagst du da, auch wenn es um die Planung geht, ist es echt 50-50?
Ich mag so ein Ticken lieber die Winterhochzeiten. Also wenn ich es rein aus planerischer Sicht betrachte, muss man definitiv sagen, sind die Sommerhochzeiten der unkompliziertere Part für mich, weil gerade die Location-Suche, die ja so einen immensen Zeitaufwand auch mit sich bringt in der Planung, die ist halt im Sommer in Anführungszeichen, also da hat man andere Herausforderungen, wie man muss einfach frühzeitig dran sein, weil viele Menschen im Sommer heiraten wollen und so weiter. Aber man hat einfach deutlich mehr Auswahl. Und im Winter ist dieses Location-Thema einfach ein bisschen tricky. Und deshalb sage ich mal so, eigentlich müssten mir die Sommerhochzeiten lieber sein, aber ich bin halt einfach eher ein Winterkind. Also ich freue mich auch, wenn die Leute sagen, hey, wir wollen im Schnee heiraten, wir wollen Skifahren gehen und wir wollen Skiurlaub machen, keine Ahnung, finde ich einfach geil. So.
Sehr cool. Du hast ja ganz am Anfang schon erzählt von diesem so bisschen Wochenende auf mehr auf einer Hütte, wahrscheinlich eher unrealistisch bei einigen Hütten sozusagen, aber prozentual, wie viele Berghochzeiten sind am Ende auch eine, ich sag's mal, eine Wochenendhochzeit, also im Sinne von, dass eigentlich für alle das ganze Wochenende geplant wird, freigenommen, also Zeit genommen werden muss. Ist das ja,
Genommen.
ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber also so, genau, wie viele Hochzeiten, die du machst, sind automatisch immer komplettes Wochenende von dem, was du planst.
95%.
Ja, okay. Also damit habe ich jetzt auch gerechnet.
Ja, also tatsächlich ist es,
Ja,
also selbst
ja.
wenn ich von Paaren spreche, also ich sage mal so, das Paar, das am nächsten an den Bergen ist, die sind so aus dem Münchner Raum hier. Und selbst die in Anführungszeichen nur 2,5 bis 3 Stunden fahren, da kommt, das fängt freitags an und hört sonntags auf. Nicht alle machen da jetzt so ein klassisches Hochzeitswochenende draus im Sinne von, wir sind alle am Freitag schon irgendwo gemeinsam beim Essen, aber die Gäste kommen alle am Freitag an, wann auch immer, die einen früher, die anderen später. weil keiner sich auch gerade an Wochenenden, der Verkehr in die Berge ist halt schon wild und keiner
Ja.
geht das Risiko ein, dass er
Zu
da, wenn es
spät.
blöd läuft, 4 Stunden im Stau steht, zu spät kommt.
Ja.
Und deswegen, das ist, also ich habe selten mal, dass ein Gast von, keine Ahnung, Samstag auf Sonntag nur bleibt, die kommen eigentlich alle
Ja.
Freitag und gehen Sonntag. Oder bleiben sogar, ich hatte ein Paar jetzt, die haben im Januar geheiratet, die kamen allerdings auch aus dem Ausland und die haben mit ihrer ganzen Hochzeitsgesellschaft eine Woche Skiurlaub danach gemacht. Da war
Ah,
quasi
okay.
die Hochzeit, war am
Okay.
Sonntag. Und dann haben die danach, sind die alle noch bis Freitag zum Skifahren dort geblieben.
Ja.
Also
Okay,
auch
aber
das
wenn,
hat.
ja, wenn die selber, das Brautpaar selber aus dem Ausland kam, dann kamen wahrscheinlich viele Gäste auch aus dem Ausland und dann
Ja.
wurde das von allen einfach genutzt, dass sie dann in Europa in den Bergen sein können,
Ja,
wahrscheinlich so, ne? Ja,
genau.
okay.
Ja, also das habe ich auch. Oder dass man sagt so, hey, die bleiben alle noch bis Montag oder so. Also ich merke so generell, dass dieser Trend auch mit diesen Hochzeitswochenenden, das wird ja im Grundsatz immer beliebter. Also jetzt gar nicht
Ja.
unbedingt in den Bergen, sondern auch in ganz vielen anderen Regionen oder die Leute, die halt nach Mallorca gehen und ihre Hochzeit dort feiern oder sowas. Ich merke
Ja.
einfach, dass auch so dieses Bewusstsein dafür, dass dieser Hochzeitstag so schnell vorbei ist, das ist einfach da.
Ja.
Und die Leute wollen einfach dann, sie wissen, wir haben nicht für alle Gäste am Tag dann Zeit, um mit jedem ausführlich zu sprechen. Natürlich immer eine Frage, mit wie vielen Leuten heirate ich, aber
Ja.
wenn wir von 50 Leuten oder was reden, was jetzt ja nicht mal eine Riesengesellschaft ist, aber da wird es Leute geben, mit denen hast du begrüßt und den Rest des Abends hast du mit denen nicht mehr wirklich was zu tun gehabt. Und
Ja.
deswegen wollen die immer noch so dieses, hey, wir sehen einfach einen Teil der Gäste am Freitag schon oder alle Gäste und wir haben einfach am Sonntag noch einen entspannten Ausklang, weil diese
Ja.
Qualitätszeit mit den Leuten einfach so viel wichtiger wird.
Ja, absolut. Du hast gerade schon angesprochen, so die Größe der Hochzeit von, also Gästeanzahl von bis. Was ist in den Bergen möglich umzusetzen?
Also von zwei, so mindestens mal zwei
Ja.
praktisch. Ich sag mal so, also ich habe jetzt die größte Hochzeit, die ich dieses Jahr habe, das sind 170 Personen, 180.
Wow. Okay,
Genau,
krass. Damit habe
aber
ich nicht gerechnet.
also das ist eine Sommerhochzeit, muss man dazu sagen, weil im Winter, also ich hatte auch ein Brautpaar, die wollten an Silvester heiraten mit 200 Personen.
Eine
Und
Ansage.
das ist, also das ist nicht unmöglich, aber das ist wirklich, das ist eine Kombination Datum und Gästezahl, wo ich sage,
Ja.
da stoßen wir einfach an, also an Kapazitätsgrenzen, auch von Locations. Also das, also 200 Leute, das ist wirklich, da gibt es, also es gibt die Locations, die das noch fassen können, aber da sind ganz, ganz viele Locations auch schon definitiv zu klein dafür.
Ja. Und
Ja.
ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele Locations auch an Silvester eine eigene Veranstaltung machen, oder? Also
Ja.
im Sinne von
Ja.
Silvestergala hier, das musst du, also das muss ja dann, da muss die Hochzeit ja für die Location so attraktiv sein, dass sie
Ja.
sagen, wir verzichten hier auf unsere interne eigene Veranstaltung,
Ja.
um
Genau,
euch das
das
zu
ist das,
ermöglichen.
genau, das ist das eine Thema, was Silvester betrifft. Und dann muss man sich auch überlegen, also auch das war ein Paar aus dem Ausland, die kamen aus den USA. Und was da noch erschwerend hinzukommt, ist, dass du halt über Weihnachten, Silvester, aber das ist jetzt nicht nur in den Bergen so, sondern vielerorts anders auch, 7 Nächte Mindestaufenthalt ist da Minimum in Hotels. Und mein, das ist
Ja.
jetzt mit Leuten aus den USA nicht so der Faktor, weil die fliegen nicht um die halbe Welt für 2 Nächte. Aber ich habe genauso gut auch Paare, die das natürlich näher da sind, die aus Deutschland kommen, die das im Winter gerne ihre Winterhochzeit feiern wollen. Und ich sage immer, das ist schon möglich und es gibt die Hotels und Locations, wo du für 2 Nächte hin kannst. Aber gerade Januar, Februar, Hochsaison im Ski, mit den ganzen Skiurlaubern, ist das einfach eine Herausforderung. Und das ist was, womit man kalkulieren muss und wo man halt einfach sagen muss, okay, vielleicht sind dann nicht alle Leute in einem Hotel, weil wir halt
Ja.
einfach diese Mindestaufenthaltsthemen haben zu der Zeit.
Du hast gerade schon gesagt, also 170, das ist natürlich eine große Gesellschaft. Also egal, ob jetzt in Deutschland, in den Bergen oder sonst wo.
Ja.
Du hast auch gesagt, nur im Sommer möglich, aber wahrscheinlich auch da mehrere Hotels oder ist das dann dieses Hüttendorf? Wie konntet ihr das umsetzen?
Das ist eine Location, in der da gehört ein großes Hotel dazu. Also
Ah,
großes
okay.
Hotel im Sinne von, wir haben Platz für 120 Leute, aber
Mhm.
natürlich sind die anderen 60, 70, die da noch kommen, sind natürlich auf andere Hotels verteilt. Das ist jetzt natürlich wieder das Schöne, dass wir sagen, wir haben einfach in Österreich oder in den Bergen den Tourismus, der sehr groß ist und einfach
Ja.
sehr, sehr viele Hotels und so weiter. Aber das ist schon auch von dem ganzen Thema Gästemanagement, wer kommt wann an, Check-in-Daten im Hotel, wer bleibt wie lang, Zimmer länger, kürzer,
Ja.
ist bei 180 Leuten, die irgendwie also auch viele davon aus den USA kommen, ist eine Herausforderung, absolut. Ja.
Glaube ich. Spannend. Ich sehe gerade, dass die Zeit unglaublich verflogen ist. Also.
Oh Gott, es ist ja schon. Halleluja.
Genau, also wir knacken hier bestimmt fast die Stunde. Ich würde auch noch absolut weiterquatschen mit dir,
Ja.
Ronja, so ist es nicht. Aber ich glaube, lass uns das gerne ein bisschen zu Ende führen. Meine
Ja.
letzte Frage wäre gewesen, was ist deine Horrorstory und was ist deine Lieblingsstory? Jetzt glaube ich, die Horrorstory haben wir wahrscheinlich schon gehört.
Ich wollte
Deine
ja.
eigene Trauung mit Sonja und keine Ahnung. Genau, das wünschen wir natürlich niemandem, dass ihr da durch müsst. Also. Genau, aber hast du eine Lieblingsstory aus deinen letzten Jahren als Hochzeitsplanerin?
Ich überlege gerade, ob ich eine Lieblingsstory habe. Also ich hab so zwei, drei einfach so Highlights, wo ich sage so, boah, das finde
Mhm.
ich einfach geil, dass dieses Brautpaar das auch so gemacht hat.
Ja.
Das eine ist, sind generell meine Brautpaare, die Skifahren gehen an ihrem Hochzeitstag, auch wenn ich
Ja.
immer wirklich ein bisschen zitter, weil ich mir denke, so hoffentlich, weil ehrlicherweise haben die da natürlich auch keinen Skihelm auf, weil sie haben ja die
Ja.
Haare gemacht und so. Und ich denke mir
Ja.
immer so, hoffentlich passiert nichts auf dieser Piste.
Mhm.
Aber wenn die da Lust drauf haben, sind die immer so happy danach, wenn die dann zurückkommen und so. Und die
Ja.
Bilder sind natürlich auch geil, brauchen wir auch nicht drüber reden. Mein zweites Highlight, aber das ist auch, also da brenne ich natürlich privat auch ein bisschen dafür, ist, wenn die mit dem Heli ankommen. Ich sag's dir, wie es ist.
Ja.
Ich finde es
Geil.
einfach geil. Wenn
Es
die
ist eine
Gäste
geil.
warten dann
Es
alle
ist eine
schon rum und
Ansage.
du, ja, und du
Ja.
kommst und vor allem du hörst ja diesen Heli schon, diese Rotorblätter,
Ja.
und dann gucken alle schon, wann kommt das Brautpaar und so. Also es ist schon, das ist also ein filmreifer Auftritt einfach. Und
Ja.
ich finde es einfach geil, wenn sich Paare, ich weiß, dass nicht jedes Paar das Budget hat und das auch nicht jedem Paar das Geld wert ist. Aber wenn man mal so die Chance hat, es muss ja auch die Location einen Heli-Landeplatz haben, sonst geht es
Die
ja auch
muss ich
nicht.
anbieten, ja, genau.
Aber das finde ich einfach geil, wenn man sich dann sowas auch als Paar wirklich nur zu zweit, ich sage auch immer, nehmt bitte keine Gäste damit, macht es nur für euch, für den Moment, wenn die sich das gönnen, das freut mich einfach immer.
Ja.
Also, weil es natürlich schon auch.
Ja. Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch, also wenn du als Brautpaar dich eh schon für die Berge entscheidest aufgrund des Panoramablicks und der Location und dann hast du die Möglichkeit, das Ganze von oben zu
Ja,
sehen. Und
ja.
dann fliegst du auf deine Hochzeitslocation zu und siehst
Ja.
von oben dieses Setting, deine
Ja.
ganze Gäste, für alle sitzen schon da.
Ja.
Boah, das stelle ich mir schon geil vor, auf jeden Fall.
Ja. Und die machen ja auch immer so einen kleinen Rundflug noch. Also die fliegen ja
Ja.
nicht direkt, sondern die machen dann noch so 20 Minuten Rundflug oder so. Und
Ja.
ehrlicherweise, wenn man jetzt nicht gerade Helikopterflug begeistert ist, wie ich es bin, und das mal im Urlaub oder so vielleicht nochmal macht, dann muss man ehrlicherweise sagen, wann, also das machst du vielleicht einfach auch kein zweites Mal in deinem Leben.
Ja. Ja.
Und also an deiner Hochzeit machst du es auf jeden Fall nicht ein zweites Mal. So.
Ja.
Deswegen so im Brautkleid, im Heli und so, das ist schon halt auch nochmal eine andere Nummer.
Das
Ja.
glaube ich.
Geil.
Ja. Also ich vermute, die Paare, die es gemacht haben, die haben es auch nicht bereut. Also,
Nee. Also mir
ja.
wäre nichts zu Ohren gekommen, dass sie es getan
Ja.
hätten. Deswegen.
Es würde mich wundern, es sei denn, jemand ist irgendwie ein bisschen schwindelig geworden, aber sag ich mal, da wird man ja Erfahrung haben
Ja.
dann. Aber geil. Ja, ich habe gerade so, ich, genau, dein Reel hatte ich auch gesehen, da mit dem, was, manche kommen mit dem Audi und andere mit dem Heli. So, da habe ich auch so, ja, ist halt, also ja, das stimmt natürlich. Da darf man sich ja auch die Vorteile oder die Möglichkeiten der Locations zugute kommen lassen. Sozusagen, klar, du kannst auch in Deutschland mit dem Heli zu deiner Location fliegen. Das gibt's ja auch. Aber das hat natürlich in den Bergen von der Aussicht her, würde ich sagen, nochmal ein ganz anderes Niveau.
Ja,
Ja.
voll.
Sehr schön.
Genau. Also das
Spannend.
sind meine Lieblingsstories einfach, weil das halt für mich auch so Highlights sind. Das habe ich natürlich nicht bei jeder Hochzeit oder so. Deswegen sind das Sachen, die mir im Kopf bleiben. Aber ansonsten, Ich bin immer froh, wenn das Brautpaar happy ist und wenn die einfach eine
Ja.
gute Zeit haben und wenn das auch alles so ist, wie die sich das vorstellen. Deswegen so ein bisschen schwierig, sich so auf eine Lieblingsstory
Ja.
festzulegen.
Ja, also kann ich auch verstehen. Ich weiß ja, dass die Story auch, also, oder die Frage ist ja auch, ich könnte sie selber auch super schwer beantworten, ne? Also man hat, klar, man hat diese ein, zwei Horror-Stories, wo man einfach sagt, scheiße, das ist irgendwie, da ist eine Sache einfach wirklich kacke gelaufen, so, wie auch immer. Und dann hat man eben die Lieblingsmomente von mehreren Hochzeiten. Das ist ja einfach so. Dadurch, dass wir hier so viel erleben, ne, ist es
Deswegen ist
ja
auch
so.
die Stunde so schnell rum,
Ja.
weil wir ja so viel zu erzählen haben immer.
Es ist so, es ist so. Ihr Lieben, wenn ihr mehr hören möchtet, dann müsst ihr jetzt einfach Ronja stalken auf Instagram und auf ihrer Homepage. Ich habe natürlich die ganzen Links in den Shownotes. Also schaut da gerne vorbei. Vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen angefixt für Berghochzeiten. Also da kann ich sie natürlich nur empfehlen. Lasst euch da mal inspirieren von den Bildern und Videos. Das ist auch alles echt. Also das sind, ihre Videos sind jetzt nicht irgendwie irgendwo fremd gekauft oder mit KI generiert oder sowas, sondern das ist alles echt von dem, wo sie als Planerin aktiv involviert war. Das nochmal an der Stelle. Also genau. Vielen, vielen Dank, liebe Ronja, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns, ja, oh, ich bin völlig begeistert. Ich denke jetzt gerade so, oh ja, ich kann auch mal wieder in die Berge. Aber
Ja, du, kein Problem.
ja, vielleicht komme ich mal im Sommer vorbei. Das ist mehr so meine Jahreszeit für die Berge.
Ja,
Also, ich
das machst du
könnte.
mal. Ich danke dir für die Einladung. Es war mir ein Fest mit dir. Vielen Dank,
Sehr
dass ich hier
gerne.
Teil des Podcasts sein darf.
Sehr
Und
gerne.
ja, wenn du in die Berge kommst, sag's Bescheid. Ich habe tolle Empfehlungen, wo du hinreisen könntest.
Das mache ich auf jeden Fall. Danke dir. Dann, ihr Lieben, alle Infos in den Shownotes und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.